Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlafsackgeflüster, der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten. Die Berggeschichten müssen wir vielleicht in der Folge ein bisschen in Anführungszeichen setzen, aber ihr werdet dann schon wissen, warum. Zunächst erstmal, hallo Michi, der ist natürlich auch wieder mit dabei.
Hallo Rainer.
Und wir werden heuer eher so ein bisschen in die Richtung Reisegeschichte abdriften. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wir hatten mal den Deuter-Mitarbeiter Matthias Klima. Der hatte in seinem Urlaub, in seiner Auszeit ein kleines Reiseabenteuer gemacht und ist weit gewandert. Heute haben wir eine Deuter-Mitarbeiterin, die ist weit Rad gefahren. Aber da reden wir jetzt dann erstmal drüber. In diesem Sinn, herzlich willkommen Katharina Handwerker.
Konnichiwa zusammen.
Ah, da war schon der kleine Spoiler, wo uns diese Reise vielleicht hinführt. Katharina, erzähl uns doch vielleicht einfach erstmal ein bisschen was zu deiner Person.
Ja, genau. Ich bin die Katharina. Ich arbeite jetzt schon ein paar Jahre bei Deuter im Marketingteam. Und in meiner Freizeit sitze ich sehr gerne auf Fahrrädern, allerlei Arten, also überwiegend Mountainbike, aber auch mal Rennrad und in der letzten Pandemie kam dann noch so ein neues Fahrrad mit dazu.
Und ich glaube, wir müssen gleich zum Anfang schon sagen, also die Katharina ist wahrscheinlich die bestvorbereitetste Podcast-Teilnehmerin hier oder Gästin. Wir haben einen Tisch voller Blätter mit Notizen und wir haben japanische Gummibärchen hier auf dem Tisch liegen.
Ja, wollt ihr da gleich mal eine Runde probieren?
Na, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also da sind wir dann doch schon auch stringent. Nein, aber jetzt, okay, Japan, check. Aber vielleicht fangen wir erstmal vorne an. Kannst du dich noch erinnern, wie kam es mit deiner Liebe zum Fahrradfahren? Und es ist ja nicht nur die Liebe zum Fahrradfahren, gerade beim Mountainbiken bist du ja da durchwegs schon mal fortgeschrittener, würde ich mal sagen.
Boah, wie kam es dazu? Also ich fand gerade das Mountainbiken irgendwie immer schon interessant. Und ich wollte das gerne mal ausprobieren. Es kam dann dazu, dass glücklicherweise meine Schwester einen Freund hatte zu der Zeit, der Mountainbiker war. Deswegen hatte sie die Ausrüstung. Und dann kam mein Partner so ins Spiel. Und dann habe ich mir da einfach mal alles von meiner Schwester ausgeliehen. Und wir sind Fahrradfahren gegangen. Ja, die erste Tour war dann, also der Helm war viel zu klein, das Fahrrad viel zu groß und viel zu schwer. Und ich hatte irgendwie gefühlte 7 Platten. Und als wir dann oben an so einem kleinen Berg angekommen sind, bin ich auch erstmal ohnmächtig geworden. Genau, aber ja, ist fast ein bisschen vorgespielt. So hat die Liebe dann richtig begonnen in den USA. Da habe ich ein paar Jahre gewohnt. In Tennessee, da gab es eine coole weibliche Mountainbike- und Fahrrad-Community. Und da hatte ich dann einfach das perfekte Umfeld. Ich hatte Frauen, die mir geholfen haben, das Fahrrad auszusuchen, die mir gleich von Tag 1 wirklich auch die Technik gut beigebracht haben. Ja, und so ging es stetig vorwärts. Und ich habe mich da, würde ich sagen, sehr kontinuierlich fortbewegt und weiterentwickelt. Und genau, und jetzt kommt eine neue Disziplin dazu.
Wobei du beim Mountainbiken ja dann sogar noch mit einer DIMP-Schulung noch einen draufgesetzt hast, oder?
Korrekt, genau. Also ich die Zeit in den USA in dem Verein hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann zurück in Deutschland mir in München wieder einen Club, einen Mountainbike-Club gesucht habe und da dann eben die Ausbildung bei der DIMP gemacht habe. Ich habe vorher schon in den USA auch eine Mountainbike-Ausbildung gemacht bei der PMBIA, also dem kanadischen Mountainbike-Initiative. Genau, und gebe einfach gerne das Wissen weiter und helfe auch gerne anderen Leuten.
Bist du auch regelmäßig am Guiden?
Ja, jein. Also wir haben wöchentliche Ausfahrten, da bin ich manchmal am Start. Aber ich bin jetzt nicht der alleraktivste Guide, muss ich fairerweise auch sagen.
Neben Mountainbiken ist ja auch noch Reisen, Globetrotten so dein Ding, oder? Wenn man gerade schon gehört hat, längere USA-Zeit, da ist Reisen steht auch bei dir ganz hoch im Kurs.
Absolut. Ich bin zwar auf dem größten Dorf aufgewachsen und wenn man meine Familie so kennt, würde man nicht meinen, dass ich die große, weite Welt bereise. Ich glaube, die Initiativzündung war so ein bisschen die Ausbildung, die ich gemacht habe. Die haben mich nämlich dann mit 16 schon nach München geschickt, Blockunterricht 6 Wochen in der 10er WG. das war dann so die erste...
Reise.
Die erste große Reise, ja. Und dann genauso auch Austausch nach Finnland, einen Monat mit 17. Und mit 18 habe ich dann meinen Rucksack gepackt und bin für 2 Monate nach Neuseeland alleine. Und das zieht sich definitiv auch so durch mein Leben, dass mir neue Kulturen und ja, auch mal auf eigene Faust unterwegs zu sein, mir das eigentlich schon Spaß macht. Also gerade Neuseeland habe ich da schon sehr, sehr groß in Erinnerung. War dann noch ein halbes Jahr in Kanada, dann eben 5 Jahre in den USA. Ja, und jetzt schaue ich mir ein bisschen Europa an.
Sehr gut. Wo ist der Ländercount?
Ah, habe ich keinen.
Hast du keinen?
Mit Zahlen habe ich es eigentlich nicht.
Ah, okay. Ja gut, aber da glaube ich, waren jetzt schon echt wahnsinnig viele Stichwörter dabei, wo wir jetzt auf deine wirkliche Reise anknüpfen können. Japan haben wir. Jetzt haben wir zum Teil alleine, haben wir auch gerade jetzt schon kurz mal angekratzt. Fassen wir zusammen, du bist insgesamt mit dem Fahrrad über 2000 Kilometer durch Japan gefahren oder auf japanischem Festland gefahren, samt Inseln. Wie kommt man auf die Idee?
Ja, es gab ja eben in den letzten Jahren eine Zeit, wo wir alle nicht so reisen konnten. Und da haben sich ja dann so die Reiseziele ein bisschen so aufgesammelt, sage ich mal. Also man wollte da immer hin und wollte was machen. Ich hatte auf einer Dienstreise in Japan schon den ersten Vorgeschmack mal bekommen von der japanischen Kultur und auch von den Leuten da vor Ort. Und seitdem wollte ich da einfach immer schon mal wieder hin. Das war, glaube ich, 2017. Genau, und dann ging es eine Weile nicht. Und gleichzeitig fand ich das Radreisen so spannend. Habe das aber auch noch nie wirklich länger gemacht. Also bis dato, also bis Japan war meine längste Reise, Radreise 2 Nächte. Und dann hat sich einfach jetzt dieses Fenster aufgetan und dann dachte ich, okay, ich mache jetzt einfach beides zusammen, basta.
Und du warst mit dem Gravelbike unterwegs dort oder mit dem Mountainbike?
Ich war mit meinem ATB unterwegs, mit meinem All-Terrain-Bike.
Oh.
Also das Fahrrad, mit dem man normal zum Bäcker fährt.
Nee, es ist ja All-Terrain. Geht's bei dir beim Bäcker hier über die Trails und Stufen und sowas? Nee,
okay, also, aber das ist quasi dann ein Gravel-Bike mit normalem Lenker?
Korrekt. Genau, es ist ein Gravelbike mit normalen Lenker. In meinem Fall ist es Stahlrahmen mit Mountainbike-Bereifung, 29er Reifen, Mountainbike-Übersetzung und einem flachen Lenker.
Ja, lustig, oder? Weil ich glaube, in Frankreich heißt Mountainbike
VTT.
VTT, Vélo tout terrain. Ja. Also im Prinzip eigentlich von der Benennung fast gleich wie dieses Teil.
Ja, also eigentlich wieder zurück zum Ursprung eins der ersten Mountainbikes. Einfach größere Reifen ohne Federung. Also ich habe keine Federung vorne oder hinten und los geht's.
Und die Lenkerwahl ist, glaube ich, auch auf lange Dauer vielleicht ein bisschen dankbarer.
Gerade, also ich bin eine Frau, die nicht äußerst groß gewachsen ist. Da hat man natürlich jetzt mit den gebogenen Gravel-Lenkern dann schon echt Probleme, auch ausreichend Gepäck mitnehmen zu können. Also gerade ich war alleine unterwegs mit Camping-Equipment. Das muss man schon noch alles erstmal unterkriegen am Fahrrad.
Du warst ja nicht die ganze Zeit allein unterwegs. Das hat sich ja so ein bisschen aufgeteilt. Jetzt habe ich gerade schon gelernt, du hast scheinbar dein Fahrrad mitgenommen. Wen hattest du noch mit dabei und hatte derjenige auch sein Fahrrad dabei?
Genau, ich hatte noch für den ersten Teil meinen Partner mit dabei und der hat sich aber das Fahrrad vor Ort geliehen, also in Japan. Der ist ein begeisterter Titan-Fahrradfahrer und hat sich da vor Ort ein japanisches Titan-Gravelbike ausgeliehen. Also er war auf dem Gravelbike unterwegs.
Wir haben uns gedacht, das ist jetzt eigentlich der perfekte Moment, um zu vergleichen, was ist besser, mitzubringen oder eins vor Ort auszuleihen.
Oder vielleicht auch kostengünstiger, gar nicht mal vielleicht besser.
Naja, kostengünstiger, glaube ich, war jetzt am Ende dann schon meine Version. Ich bin mit Eva Air Taiwan Airline, also wir sind auch nicht im gleichen Flieger gesessen. Ich bin mit einer anderen Airline geflogen, weil ich da mein Fahrrad günstig mitnehmen konnte. Das war nämlich nur ein Gepäckstück. Also mein Fahrrad ist umsonst geflogen.
Ah, wow.
Weil 2 Gepäckstücke inklusive sind. Und ich hatte halt einmal meinen Fahrradkoffer mit 23 Kilogramm und mein normales Gepäck. Somit kostentechnisch war das easy.
Was macht man mit dem Koffer, wenn man in Japan ist?
Das ist die größere Herausforderung. Ich glaube, ich habe noch nie so viel recherchiert vor einer Reise wie vor dieser Japan-Reise. Eben gerade so Logistikthemen, wie funktioniert das dann? Da kann ich mich sehr glücklich schätzen, weil ich eben mit Deuter Japan, also mit unserem Importeur in Japan, mit dem halt zusammengearbeitet, den kannte ich. Und die haben mir da die Unterstützung zugesagt, dass sie mir, wenn ich es selber nicht geregelt bekomme, dass sie mir da mit der Logistik helfen können von meinem Fahrradkoffer, weil ich eben nicht an dem gleichen Ort gestartet und geendet bin. Also ich bin nach Tokio geflogen und von Sapporo, also von Hokkaido wieder zurück.
Okay, also eine reine Lagerung war gar nicht ausreichend, sondern es musste quasi noch ein Transport auch her.
Ja, genau. Aber Martin hatte Glück, sein Fahrrad hat ihm super gut gepasst. Auch die Fahrradgepäcktaschen, die wir dabei hatten, haben gut rangepasst. Und somit war er super happy mit seinem Leihrad. Und er hatte richtig Spaß, da einfach auf dem japanischen Titanium-Fahrrad da durch die Gegend zu cruisen. Also ich... So oder so kann man beides machen. Ich war sehr froh, mein eigenes Fahrrad auch zu haben, damit ich auch weiß, wie ich es reparieren kann, falls so ein Fall eintritt. Genau.
Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Körpermaße an, oder? Weil du hast jetzt vorher schon gesagt, boah, mit dem Lenker, das ist jetzt bei dir speziell, weil du eher kürzeren Körper hast und die, ja, weiß nicht, wenn man
ja, ich glaube, in Japan wird es vielleicht gehen. Das
stimmt.
Leute jetzt auch nicht.
Da bist du eher groß.
So, genau, da würde ich wahrscheinlich schon was Passendes finden. Aber mir war einfach wichtig, dass meine komplette Ausrüstung einfach dialed ist, dass das passt, dass ich das alles gut unterkriege. Und ich habe mir ja dieses Fahrrad da neu zusammenbauen lassen. Deswegen wollte ich das jetzt auch unbedingt auf die Reise mitnehmen. Also für mich war keine Option, ein Fahrrad zu leihen. Martin hatte auch kein Gravelbike, somit er hätte nicht das richtige Fahrrad zu Hause gehabt. Und somit war das für ihn die beste Option. Also.
Bevor wir akustisch losradeln, was war in der Planung oder wie war der Gedankengang? Wir radeln von Hostel zu Hostel, von Airbnb zu, von Zeltplatz zu Zeltplatz, wir schlagen einfach uns in die Büsche. Und wie wirkt sich das dann auf die jeweilige Gepäcksituation aus? Was hat man alles wie dabei?
Ja, also uns war klar, zum einen, wir wollen was vom Land sehen. Also wir wollen unterschiedliche Sachen sehen und wir wollen auch campen. Somit, aber gleichzeitig waren wir jetzt auch nicht total penibel zu sagen, wir können auf keinen Fall ein Hotel absteigen. Somit hatten wir dabei halt natürlich das ganze Camping-Equipment inklusive ein Zelt. Aber wir haben uns beispielsweise gegen ein Koch-Setup entschieden, weil wir gesagt haben, nee, wir wollen die Kultur erleben, wir wollen essen gehen, wir wollen alles ausprobieren, auch die lokalen Spezialitäten. Somit hat man das zum Beispiel dann nicht mit dabei. Wir haben aber die Tour, also die ersten Teil der Tour, haben wir wirklich sehr penibel geplant. Auch, weil es ja in der Partnerschaft stattfindet und man da natürlich unterschiedliche, ja, Anforderungen hat, sei es körperlich, was man sehen will, wie weit man fahren will. Wir auch noch nie zusammen miteinander Radreisen waren. Wir waren schon viel normales Reisen und wir einfach ja sehr gespannt waren, wie das funktioniert. Deswegen von dem ersten Teil war wirklich jede Etappe geplant. Wir hatten den ersten Campingplatz gebucht, sonst aber nichts. Genau. Zwischendurch hat man noch ein Ryokan, also ein japanisches Gästehaus gebucht, weil wir auch mal eben so einen traditionellen Gästehaus übernachten wollten. Das heißt, wir hatten einen Fixpunkt. Den Tag, den musste man schaffen dazwischen.
Aber die Route hatte dir geplant oder der Nase nach, heute nach links, morgen nach rechts?
Nee, die Route war geplant.
Okay.
Ja, genau.
Und war da bei der Planung, also habt ihr eher sportliche Ambitionen da jetzt gehabt oder im Kopf gehabt bei der Planung oder eher, ja, ihr wollt das Land entdecken, hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt. Was war eure Idee zu der Tour?
Ja, also schon beides. Also wir wollten uns auf keinen Fall langweilen auf dem Fahrrad. Und ich würde sagen, die Etappen waren schon sportlich. Also ich fand sie schon sportlich. Aber das Problem oder die Situation war dann so, ich hatte es ja geplant oder ich hatte die Tour aufgesetzt, somit ich konnte mich auch nicht beschweren, dass mir am Ende des Tages die Höhenmeter zu viel waren. Somit war das eigentlich, würde ich sagen, für das relativ harmonisch.
Aber vielleicht, was ist so das Maximum an Kilometern und Höhenmetern, das ihr da gemacht habt an einem Tag?
Also das Maximum an Kilometern waren so um die 110 Kilometer und die höchsten oder die meisten Höhenmeter 1850 Höhenmeter. Da waren dann natürlich die Kilometer ein bisschen weniger, ja. Aber ja, die krasseste Etappe wäre wahrscheinlich so 90 Kilometer und 1850 Höhenmeter, ja.
Naja, muss man auch erst mal treten, ne?
Genau, und generell hat man ja den ganzen Tag, ne? Man hat ja schon viel Zeit. Nur, was wir nicht bedacht haben, dass die Campingplätze da relativ früh zumachen. Also es ist nicht so wie in Deutschland, Europa, so, da ist noch irgendwo ein Brett, ja, such dir einen Platz und zahl am Morgen. Nee, du musst da bis 16 Uhr, 17 Uhr am Campingplatz sein. Der erste Campingplatz, den wir angefahren sind, die sind uns mit dem Auto schon entgegengefahren, weil sie dachten, uns ist was passiert. Obwohl ich denen E-Mails noch geschrieben habe vom Weg, dass wir halt eine Stunde später kommen, als die Öffnungszeiten sind. Ja.
Aber dann lass uns doch mal losradeln, bevor wir schon am Campingplatz zu spät ankommen. Von wo ging's los? Also logischerweise, man fliegt wahrscheinlich nach Tokio, aber man fängt doch hoffentlich nicht in Tokio an zum Fahrradfahren, oder? Fährst du ja 3 Tage, bis du aus der Stadt raus bist.
Ja, nee, kann man machen. Also es gibt schon ganz schöne Wege dann auch an Flüssen entlang. Also man kommt schon auch ganz gut aus der Stadt raus. Genau, wir haben zuerst mal ein paar Tage in Tokio verbracht, Sightseeing. Dann sind wir mit dem Shinkansen, also mit dem Zug von Tokio nach Kyoto gefahren und haben uns da die Stadt noch angeschaut. Haben da dann auch eben das Fahrrad schon ausgeliehen und sind mal eine Testrunde in der Stadt gefahren. Also wir hatten Martins Fahrrad auch schon ein bisschen früher, haben die Packsäcke ausgetestet und sind dann eben in Tokio gestartet mit der Radtour, mit dem Ziel, nach Tokio zu fahren. Also wieder zurück.
Okay. Und dann, wie gesagt, hattest du ja gesagt, du hast im Vorfeld alles geplant, die Routen. Läuft das wie hier, via Komoot oder via All Trails oder gibt's eigene japanische Fahrrad-Apps, Karten oder an was habt ihr euch orientiert? Weil wenn man jetzt bei Google Maps eure Stationen eingibt, da erscheint beim Fahrradweg ein großes Fragezeichen.
Also ich muss gestehen, ich habe bei einer anderen Marke, ich glaube es war Physik, oder wie spricht man die aus, die Sattelmarke, habe ich so eine Reportage über eine Radtour in Japan gesehen. Und die haben auch so ein bisschen die Städte, wo sie waren, beschrieben und da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen. Aber so generell hat die Planung dann komplett über Komoot stattgefunden und teilweise. Also es gibt ganz gute Facebook-Gruppen auch, Fahrradfahren in Japan oder auch eine WhatsApp-Gruppe. Und die habe ich dann auch teilweise zu Rate gezogen und gesagt, okay, soll ich hier lang fahren, da lang fahren oder da lang fahren? Und da kriegt man relativ schnell dann Feedback aus der Gruppe. Jetzt spezifische japanische Quellen habe ich eigentlich nicht zu Rate gezogen, weil ich es entweder auch nicht gefunden habe. Also die sind ja dann tendenziell in Japanisch, ich kann kein Japanisch. Und da ist dann eigentlich die sprachliche Hürde gleich schon wieder zu hoch. Also ich habe es ja dann schon auch mal noch einer japanischen Arbeitskollegin gezeigt, so welche Route ich plane, ob sie noch Empfehlungen hat, was noch an der Route liegen könnte, wo ich vielleicht noch vorbeifahren sollte. Genau, aber das war der erste Teil von der Routenplanung, ja.
Und dann kommt Tag X, man bepackt das Rad mit allem, was das Taschenherz begehrt, schnallt das hinten und vorne los und strampelt drauf los.
Korrekt.
Auf Straßen, Fahrradwegen, Forstwegen, wie stelle ich mir das vor? Weil, um ehrlich zu sein, ja klar, Japan sagt mir schon was, aber wenn ich an japanische Landschaft denke, kommt bei mir ein relativ großes Fragezeichen. Landschaftlich habe ich noch irgendwie, oh Wahnsinn, Tiefschnee, oh Mount Fuji, oh Kirschblüte. Und dann wird es schon dünn, weil dann habe ich weniger abgespeichert.
Ja, Japan ist sehr bergig. 80% der Fläche ist bergig.
Auch die Hauptinsel Honshu?
Ja.
Okay.
Also es gibt dann eben so Täler und Küstengebiete, die sind dann alle auch sehr stark besiedelt, weil sich's da natürlich dann enorm konzentriert. Aber es ist sehr, sehr bergig. Straßentechnisch, klar, ich hatte jetzt eher ein gravel-orientiertes Bike. Ich wäre gerne viel Gravelstraßen gefahren. Ich wusste aber auch in der Recherche schon, die gibt's leider in Japan gar nicht.
Okay.
So viel, weil Japan, glaube ich, bis zu 10% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts, kann es sein, in Infrastrukturmaßnahmen steckt. Mhm. Das heißt, die teeren einfach alles. Da wird alles geteert.
Okay.
Aber was es dafür gibt, manchmal werden dann Bergstraßen wieder gesperrt für den Verkehr. Das heißt, das sind ursprünglich geteerte Straßen, die dann aber eigentlich wieder verwittern. Also du kannst dir dann Teer vorstellen, der mit Moos überwachsen ist, wo viele Blätter drauf liegen. Die heißen dann Rindo-Straßen und die kann man dann fahren. Aber die muss man natürlich auch wissen, wo die sind. Und ich bin mir sicher, wir sind auch an vielen vorbeigefahren und haben sie vielleicht nicht gesehen. Es hat sich also somit schon sehr viel auf Teer abgespielt, aber auch teilweise auch auf Fahrradwegen. Also gerade die erste Etappe, da war super viel Fahrradweg auch noch mit dabei. Genau, aber man ist genauso auf Straßen unterwegs. Was ich nicht recherchiert hatte, was mich sehr gefreut hat, Höchstgeschwindigkeit Landstraßen in Japan. Hier.
Was denkt ihr?
Da du dich gefreut hast, wahrscheinlich niedrig, aber 70?
Nee, 50.
Oh. Ja, das ist freundlich.
Und das ist halt mega entspannt als Fahrradfahrer. Auch wenn die dann schneller fahren würden und 60 fahren, ist das halt echt angenehm, überholt zu werden. Und sie sind sehr rücksichtsvoll.
Okay.
Aber ja, vereinzelt haben wir dann auch eine Gravel Road gefunden, sind die dann natürlich auch gefahren und eben diese einsamen Bergstraßen sind wir auch öfters mal gefahren oder haben sie versucht zu fahren.
Aber war denn das Radl dann? Also ich meine, habt ihr das daheim mal ausprobiert mit dem ganzen Zeug, das dran oder seid ihr dann quasi fast umgefallen als das Radl?
Ja. Ich hatte vorhin gesagt, ich habe es nicht so mit Zahlen, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, wie schwer es war, aber vom Setup her.
Zu schwer.
Nee, also ich konnte das schon noch hochheben.
Okay.
Und generell so im zweiten Teil habe ich dann auch ein paar Radreisende getroffen, im ersten nicht so. Und die waren alle eher begeistert, wie wenig Gepäck ich dabei habe und dass ich trotzdem ein Zelt mit dabei habe. Also ich war schon sehr minimalistisch eigentlich gepackt. Ich musste ja auch so packen, weil ich ja teilweise mit dem Zug dann noch auch Etappen gefahren bin dazwischen, wie jetzt eben auch von Tokio nach Kyoto. Und ich musste ja so mir das überlegen, dass ich alleine mein Fahrrad und mein Gepäck alles auf einmal tragen kann. Weil ich muss ja in den Bahnhof rein alles tragen. Also man kann in Japan nicht das Fahrrad in den Bahnhof reinrollen, man muss alles tragen. Das ist auch extra dann nochmal verpackt, damit nichts dreckig wird. Somit war ich sehr limitiert, was ich mitnehmen konnte. Ja.
Jetzt hast du mit dem Verkehr schon angesprochen, dass der relativ rücksichtsvoll ist. Aber wie ist das japanische, ich sage jetzt mal salopp, Hinterland? Zum einen von ja, Besiedlung, Verkehr, Menschen. Ist es wie bei uns, dass du eigentlich mal eine Stunde allein bist, vielleicht mit Glück oder eigentlich eine halbe Stunde wahrscheinlich auf dem Fahrrad? Oder ist es eher so nordamerikanische Verhältnisse, dass du 4 Stunden niemand siehst oder mehr, weniger?
Dazwischen, würde ich sagen. Das sind schon immer mal wieder Orte, gerade auf der Hauptinsel war jetzt das nicht das Problem, mal einen kleinen Supermarkt zu finden und sich zu versorgen. Also man ist da schon, würde ich sagen, Minimum 3 bis 4 Mal am Tag an dem Ort vorbeigekommen. Aber man war genauso auch mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde auch komplett in der Wildnis. Oder Wildnis ist jetzt übertrieben, aber halt im Hinterland, in der Natur. Japan ist generell sehr erschlossen auch. Also es sind dann auch überall Stammdämme, wo die Flüsse gestaut werden, an denen man entlang fährt. Es gibt viele Tunnels. Also man kann sich auf der Hauptinsel gut versorgen und hat jetzt nicht Angst, dass man irgendwie verhungert. Man findet geilerweise überall öffentliche Toiletten, die so sauber sind. Also es ist eigentlich das perfekte Radreiseland, würde ich sagen.
Okay. Stichwort Versorgung. Es gibt, wie ich jetzt gerade gelernt habe, überall Supermärkte. Aber wie habt ihr euch letzten Endes versorgt? Es wurde letzten Endes alles gekauft. Kocher hattet ihr ja nicht, haben wir schon gelernt. Dann abends am Zelt, Rastplatz, was gab's? Plus die vielleicht Herausforderung, dass deine Reise- und Lebensgefährte ja noch Vegetarier ist.
Genau, also sehr wichtig waren die Konbinis, also die kleinen Supermärkte, also wie ein 7-Eleven Family Mart.
Ah, Convenience Store Frühstück.
Convenience Stores, ah. Genau. Die gibt es da nämlich an jeder Ecke. Und da gibt es echt eine tolle Auswahl. Also gesundes Essen auch. Man kann sich vor Ort, ist eine Mikrowelle, man kann sich das warm machen lassen. Also es ist wirklich an alles gedacht. Gleichzeitig haben wir schon auch am Tag vorher, habe ich eigentlich immer recherchiert, was liegt auf meiner Route. Also ist da ein Bäcker, ist da irgendwie ein süßes Restaurant, ist da ein Café? Weil ich kann ja keine Schilder lesen. Also ich kann ja, klar, wenn da jetzt eine große Eiskugel irgendwo steht, dann weiß ich auch, dass es da Eis gibt, aber generell kann ich ja keine Schilder lesen. Genau, und somit haben wir eigentlich schon versucht, einmal pro Tag auf jeden Fall eine warme Mahlzeit zu uns zu nehmen. Wir waren mindestens ein bis zweimal am Tag bei diesen kleinen Supermärkten und haben alles Mögliche gegessen, von kleinen Mochis, also süße Reiskügelchen, zu Onigiris. Das sind dann diese dreieckigen, deftigen Reissnacks. Haben wir uns da komplett durch den ganzen Laden gegessen. Und abends, ja, entweder wir haben halt abends noch was vorher in einem Restaurant was gegessen oder haben uns dann einfach was mitgenommen und das dann am Campingplatz verspeist, je nachdem, wo er war. Also wenn der Campingplatz in nirgendwo war, dann war es eher eine kalte Mahlzeit am Abend. Aber wir haben gut gegessen.
Die Kulinarik stelle ich mir schon Hammer vor, oder? Da in Japan. Wie viele Neuentdeckungen gab's?
Ja, schon unzählige. Vor allem jede Region hat dann auch wieder ihr spezielles Essen. Also jede Region, die einen machen dann die Udon-Nudeln mit einer speziellen Currysoße, die nächsten machen es mit wieder irgendeiner anderen Soße und dann auch sehr regionales, also saisonales Essen. Also je nach Jahreszeit ändern sich dann die Zutaten. Also wenn man dann in der Kirschblüte isst, dann gibt's alles eben mit Sakura-Flavor, also alles mit der Kirschblüte. Genau, das verändert sich sehr stark und ja, verrückte Sachen. Ich habe gemerkt, dass ich ein Problem habe mit schleimigen Essen. Also es gibt einmal die Uni, das sind Seeigel, lieben Japaner. Das ist wie so bei uns der weiße Spargel, also eine Delikatesse. Jeder will es einmal im Jahr gegessen haben. Nein, danke, nicht für mich. Ich habe es aber auch zweimal probiert, aber immer noch nicht. Oder das andere Mal, da waren wir dann wirklich in so einem kleinen Wald. Da war dann so ein kleines Restaurant mit Soba-Nudeln. Also das ist so typisches Mittagessen. Entweder Udon-Nudeln, Soba-Nudeln mit Tempura, also gefrittierten Gemüse dazu. Und dann haben wir da die Tür aufgeschoben, war auch keiner da, außer der Besitzer. Und wir konnten uns leider nicht verständigen. Aber wir haben einfach dann mal die ganze Karte bestellt. Wir wussten auch nicht so genau, was das ist, aber wir hatten riesen Hunger und dachte mir, passt schon. Genau. Und dann kamen da diese Soba-Nudeln und noch so eine Schüssel mit so weißem Schaum drin. Ich dachte mir, Gott, ich weiß gar nicht, was das ist. Also ist das, was ist das? Ich wusste einfach nicht, was es ist.
Kann man
das
essen?
Ja, genau. Also ist
oder ist es zum Händewaschen?
Also ist es auch irgendwas, was ich essen will? Aber da muss man wirklich sagen, Japan ist da, finde ich, war das für mich ein sehr sicheres Land, weil ich alles ist immer sauber und die essen eigentlich auch, sage ich mal, nur Teile des Tieres, die ich so auch essen würde. Somit, das waren nur geriebene Kartoffeln, die so schleimig da in dieser Schüssel drin lagen und die sehr, sehr gesund sind, die man dann mit den Nudeln zusammen isst. Ja. Also es gab schon ein paar Grenzerfahrungen für uns, aber generell eigentlich nur schöne Entdeckungen.
Stichwort Verständigung. Ich meine, jetzt hast du schon gesagt, logischerweise kannst du Schilder nicht lesen. Ich kenne von Bekannten, selbst die jetzt aber in der Brennpunkt Tokio waren, um zu gesagt haben, da spricht, wenn du Glück hast, jeder dritte, vierte Englisch, wird wahrscheinlich auf dem Land oder in den kleinen Dörfern nicht recht viel besser. Schilder verstehst du nicht. Macht man alles mit Google Translate drauf zeigen oder hofft, dass das Essen auf der Packung abgebildet ist? Oder ist es viel Gambeln?
Nee, also man kommt wirklich mit Google Translate, Übersetzer. Ich weiß nicht, wie Leute ohne gereist sind. Das ist wirklich lebenssichernde Maßnahme. Wir haben das wirklich sehr viel genutzt, also auch mit der Kamerafunktion dann handgeschriebene Karten zu übersetzen, funktioniert auch wirklich gut.
Auch mit beiden Seiten? Macht es dann der Gegenüber auch oder redet der sich immer noch den Wolf und zeigt?
Das Gute ist, Japaner sind sehr geduldig.
Ah, ja.
Und das hilft, weil wir konnten uns wirklich teilweise, haben wir uns dann, wenn es dann, also es gab schon auch welche, denen man das erstmaligen Google Translate vor das Gesicht gehalten hat, die das gar nicht kannten. Aber sie waren sehr geduldig und haben das dann auch verstanden. Klar, längere Unterhaltungen werden sehr anstrengend, aber es war ausreichend, um die Versorgung sicherzustellen. Genau. Und vereinzelt trifft man aber dann auch Leute, die gut Englisch können und das feiert man dann umso mehr. Ja.
Aber aus der Rad-Community. Oder ist es der wirklich Convenience-Store-Besitzer im Dreiseelendorf?
Vereinzelt, ja.
Ja, der ja. Einen dann auch überrascht.
Ja.
Ah ja, okay.
Und sie sind ja schon auch sehr interessiert oder waren sehr interessiert und haben uns auch teilweise angesprochen. Und da kommt schon die eine oder andere Unterhaltung. Ich sage immer, ich hatte so viele soziale Interaktionen, dass es für einen Tag für mein Herz ausgereicht hat.
Das ist schön.
Ja. Also es war jetzt, und dadurch, dass man nicht so viel Interaktion hat oder auch nicht so viele Gelegenheiten hat, schätzt man die auch so viel mehr.
Und waren das dann aber, also eben Mitreisende, hast du vorher, glaube ich, kurz gesagt, gab es eigentlich da bei dieser ersten Runde kaum, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Korrekt, also wir haben einmal ein Pärchen aus Belgien getroffen.
Okay.
Und das waren die einzigen Radreisenden, die wir innerhalb von den ersten 13 Tagen gesehen haben.
Ja, unglaublich. Ist es so unattraktiv oder so unbekannt?
Ich glaube, die Route war ungewöhnlich, weil sie halt einfach viel Berge drin hatte und nicht jeder wirklich bereit ist, so viel Höhenmeter zu fahren. Also ich würde sagen, traditionelle Radreisende, glaube ich, haben tendenziell weniger Höhenmeter am Tag. Genau, aber es gab wunderschöne Interaktionen, sei es auch mal mit Personal an der Fähre oder wir wurden auch mal an einem Abend in einem Izakaya, also in einer Bierbar, wo man dann auch essen kann, von einem Müllentsorgungsunternehmer aus Abendessen eingeladen. Und die komplette Unterhaltung hat nur mit Google Translate stattgefunden. Und
Bier.
Zeigen und Lachen und Bier und Sake und ja, also ja.
Kannst du eure Tour grob zusammenfassen? Weil natürlich seid ihr wahrscheinlich nicht straight zurück wie der Shinkansen an den Bahngleisen zurück nach Tokio gefahren, sondern kann man das mit ein paar größeren Städten, die uns Europäern auch was sagen, zusammenfassen oder ist es schwierig?
Nee, so viele große Städte sind da nicht dazwischen. Aber ich kann schon ein paar Sachen vielleicht mal an der Route.
Mach mal. Genau. Mach mal. Dann also alle Google Maps raus und eingeben.
Genau, also wir starten in Kyoto und sind dann als erstes am Lake Biwa entlang gefahren. Das kann man sagen, das ist wie unser Bodensee, also ein sehr großes Binnengewässer innerhalb von Japan, wunderschöner Radweg da entlang. Und dann ging es eigentlich ab in die Berge, also in die japanischen Alpen. Da sind wir dann Richtung Shirakawa-go gefahren. Also das ist eine Stadt, die sehr bekannt ist und auch sehr beliebt ist, weil da noch sehr alte also Häuser stehen mit ganz dicken Reisdächern obendrauf. Also es ist ein sehr beliebtes Tagesausflugsziel. Dann ging es weiter nach Takayama und dann auch sind wir ein Stück vom Nakasendo gefahren. Also das ist eine traditionelle Postroute zwischen Tokio und Kyoto, den auch Leute wandern. Also den kann man auch wandern, den Nakasendo. Kommt man an ganz vielen schönen Tempeln vorbei. Und dann haben wir uns vorgearbeitet und sind das Plateau zum Mount Fuji hochgefahren. Sind dann in Fuji-san mehr oder weniger für 3 Tage mit einem Resttag haben wir den versucht zu umrunden und auch mal zu sehen, was uns leider nicht so richtig gelungen ist. Und sind dann unterhalb von, also ein bisschen südlich von Tokio ist noch eine wunderschöne Halbinsel, die heißt Izu Peninsula. Dort sind wir noch ein kleines Stück gefahren und dann über Hakone zurück nach Yokohama. Und das war dann, Yokohama ist ja dann schon Großraum Tokio und das war dann unser Ende. Da haben wir dann am Strand noch ein Bild gemacht mit dem Mount Fuji im Hintergrund und haben dann unsere Radreise beendet.
Aber Hakone klingelt doch, ist doch ein Wintersportort, oder? Komm, da ist da nicht irgendwas auch mit den Skispringern oder bin ich jetzt völlig falsch? Gut, mag auch sein.
Also es war auf jeden Fall Präfektur Nagano und Nagano ist ja dann schon Wintergebiet. Also wir sind auch bei einem Mountainbike-Park haben wir mal eine Nacht wild gecampt. Ich wäre ja so gerne in diesen Lift eingestiegen und wir haben mal eine Runde auf den Trails
All-Terrain-Bike?
Ja, also ich hätte es mit meinem Fahrrad ohne weiteres machen können, aber der Lift hat irgendwie erst um 10 Uhr aufgemacht und wir hatten eine riesige Etappe vor uns. Wir hatten leider nicht die Zeit. Also an der einen oder anderen Stelle hat leider dann auch die Zeit ein bisschen gefehlt.
Ja, das stelle ich mir so vor, oder? Auch wenn man am Fuji vorbeifährt. Also ich weiß nicht, ich glaube, da muss ja jeder Japaner mal oben gewesen sein, oder? Wahrscheinlich kommt man mit einer riesen Bucketlist zurück, oder? Von so einer Radreise.
Ja, ich würde sofort wieder hinfahren, ohne mit der Wimpern zu zucken. Und ja, Mount Fuji. Irgendwie, mich hat der nicht so angezogen ursprünglich. Also ich war nicht so, ich muss da nicht so unbedingt hin, weil da ja jeder hin will, dann muss ich da nicht unbedingt hin. Aber er hat eine krasse Anziehungskraft. Also es ist unfassbar. Also wir sind auch die 3 Tage lang, wir hatten da nicht so Glück mit dem Wetter. Wir haben ihn so ausschnittsweise immer mal wieder den Berg gesehen. Aber man guckt ständig.
Aber ich glaube,
aber
das macht's doch auch, oder? Wahrscheinlich, wenn man ihn schon einfach nur sieht. Ah ja, abgehakt. Aber dann, wenn man ihn, Tag 1 nicht, Tag 2 nicht. Und dann will man doch immer noch mehr, oder?
Absolut. Also ich würde sagen, wir haben in Ausschnitten jeden Teil mal gesehen, aber nie die ikonische Form, wie man ihn kennt. Ja.
Wenn ich jetzt so vor mich gucke auf deine ganze Zettelwirtschaft von den ganzen Reisen und geometrischen Daten, ich kann von hier aus das Wort Fukushima sehen. Stellt sich einem ja direkt die Haare auf oder ist dem nicht so?
Das ist ein anderes Fukushima.
Ach, das ist ein... Okay, da gibt es mehr davon, weil dann würde man sagen, da müssen wir uns ja auch als der deutsche Sicherheitsdenken immer auch mal kurz drüber unterhalten. Aber da gibt es mehr davon.
Nee, genau, also in die Nähe von Fukushima bin ich jetzt nicht gekommen. Ich war dann später eben auf dem zweiten Teil der Reise dann noch im Norden von der Hauptinsel in der Präfektur Aomori. Und da ist ja schon auch an der Ostküste auch ja der große Tsunami angekommen. Also ich habe mir dann im Nachgang mal Bilder angeschaut von dem Hafen, wie da die Boote angeschwemmt wurden. Also da in der Stadt und an der Küste hat man schon die Nachwirkungen von dieser großen Naturkatastrophe definitiv gespürt.
Okay.
Also gespürt inwiefern?
Also man sieht einmal Häuser, die halt noch nicht wieder aufgebaut wurden und es wurden einfach auch sehr viele Befestigungen an den Stränden gebaut. Also es ist auch dann später auf Hokkaido sehr viel von der Küste ist befestigt. Also das sind dann große Betonboulder, die einfach die komplette Küste da schützen und es ist sehr präsent insofern, dass man auch überall sind Schilder, wie viel Meter du über Meeresspiegel bist, damit man einfach immer weiß, wo man ist. Man sieht überall die Schilder zu den Plätzen, wo man sich in Sicherheit bringen kann, falls eine Warnung kommt. Und ich habe wirklich auch jeden Tag meine Wetter-App geguckt und alle Warnungen auch, also kommt da an Taifun, Erdbeben, also habe da schon auch das Wetter schon sehr stark auch im Blick gehabt.
Du hast ja jetzt auch gesagt, Berge überall. Wie viel ist Schnee noch ein Thema um die Jahreszeit?
Also um die Jahreszeit eigentlich nicht. Wir hatten nur, also wir wären gerne noch mehr so diese von den Bergstraßen noch mehr gefahren. Und manche machen da dann erst halt im Juni auf. Da waren wir halt so ein paar Wochen zu früh dran. Einmal haben wir es probiert. sind aber nicht durchgekommen. Da kamen dann leider die Straßenbauarbeiter, die uns mit sehr vehementen X-Zeichen mit den Händen dran gehindert haben, dass wir weiterfahren dürfen. Aber sonst ist mir Schnee nur einmal begegnet auf Hokkaido. Das war dann praktisch beim zweiten Teil der Reise am ersten Tag. Da hatte ich irgendwie einen Campingplatz auf 1000 Meter Höhe mir als Ziel vorgenommen. Und ich hatte aber nicht so wirklich dran gedacht, dass es da auch noch so kalt sein könnte. Und da habe ich dann auch sehr gefroren die Nacht. Und am nächsten Tag habe ich gesehen, dass gegenüber halt überall noch Schnee liegt. Und somit, also in den Berghängen lag halt noch so ein bisschen Schnee in den Ecken drin. Und dann wurde mir auch klar, warum es so kühl war die Nacht.
Das ist doch eigentlich der perfekte Einstieg jetzt in den zweiten Teil deiner Tour. Oder da warst du dann eben noch solo unterwegs auf Hokkaido. Oder bist auf Honshu gestartet, dann mit der Fähre übergesetzt und dann einmal quer durch Hokkaido im Prinzip, oder? Mhm. Genau, wie ist das, wenn man zu zweit startet und dann auf einmal allein unterwegs ist?
Ja, was also, im Vorfeld so geplant war, ne? Da ist nichts passiert.
Ja, nee, genau. Nee, das war so geplant und zuerst, muss ich gestehen, wäre ich lieber allein, also zuerst hätte ich es gern andersrum gemacht, dass ich alleine fahre, dann kommt mein Partner dazu. Im Nachhinein bin ich super froh, dass wir es so rum gemacht haben, weil wir einfach zu zweit Sachen schon lernen könnten. Wie läuft da der Hase, wie funktioniert das, was muss man wissen, wo kriege ich mein Essen, wo kann ich meinen Müll entsorgen, wo kann ich zur Toilette gehen. Und genau, und der zweite Teil war dann auch planungstechnisch komplett anders, weil ich keinen Plan hatte. Also ich dachte, okay, ich plane den ersten Teil und der zweite Teil, ich war einfach guter Dinge und dachte mir, ich treffe da Leute, die mir dann vielleicht Ideen geben, was ich in dem zweiten Teil meiner Reise mache. Aber wir haben ja nur ein paar getroffen und sonst keine Radreisenden getroffen. Und dann war eine so Idee von mir, also ein Hobby oder eine Begeisterung von mir ist einfach auch Kunst. Und ich habe gelesen, dass in Aomori, also in dem nördlichen Teil von der Hauptinsel, gibt es so viele Kunstmuseen. Und dann dachte ich mir, ach, dann fahre ich doch jetzt als erstes mal die ganzen Kunstmuseen in Aomori ab. Ja, und das war dann der erste Teil davon.
Ich muss, sorry, noch mal ganz kurz den Finger in die Wunde legen. Nach 13 Tagen verabschiedet man seinen Partner, winkt Bus, Zug, Flugzeug hinterher und dann bist du allein. Ja. Du wirkst jetzt nicht wie die größte ängstliche Person, die sich nicht alleine zurechtfindet, aber trotzdem, ist das nicht auch, wo du dann kurz nicht weißt, wohin mit dir? Oder ist es dann, yay, jetzt Abenteuer?
Nee, natürlich. Ja, ich hatte dann noch einen Tag in Tokio, mich ein bisschen zu sammeln, nochmal alles zu waschen, die Logistik aufzusetzen. Und ja, da hatte ich dann, ich war froh, dass ich dann einen groben Plan für die ersten Tage hatte. Aber ich war auch saunervös. Also gerade den ersten Tag alleine auf dem Fahrrad, ich war einfach so nervös. Und ich hab dann auch den ganzen Tag nicht so gut gegessen und nicht so gut getrunken und musste halt ja die 1000 Höhenmeter da hochfahren zu meinem ersten Campingplatz. Naja, ja, das hatte, und die Straße war dann relativ einsam. Ich war dann schon wieder froh, ein Auto zu sehen, weil ich dachte, okay, gut, die Straße geht auch irgendwo hin und ich komme da auch raus. Gleichzeitig musste ich dann selber navigieren, weil Martin hatte vorher immer das Garmin bei sich am Lenker und dann musste ich das alles machen. Ja, war schon sehr aufregend, muss ich sagen. Und hatte dann auch noch einen Höhepunkt an dem Tag. Einmal, als erstes habe ich einen Bär gesehen, da beim Hochfahren.
Es gibt Bären in Japan? Mhm. Okay, ach, diese Brillenbären oder einen ganz normal klassischen Bären?
Also es gibt einmal auf der Hauptinsel gibt's Schwarzbären. Mhm. Also die sind, den habe ich auch gesehen, also die sind knuddelig. Also die ist so eher so Kniehöhe, glaube ich. Und auf Hokkaido gibt's richtige Bären. Also die sind dann Abkömmlinge von den Grizzlies.
Vom Grizzly, okay. Ja,
also Serious Bear Business in Japan. Genau, somit war das schon mal ein guter Einstieg. Und dann bin ich abends, also was sehr praktisch ist, die Campingplätze sind meist neben öffentlichen Bädern. Also es gibt ja Onsen, heiße Quellen in Japan und das ist sehr praktisch. Das ist wirklich wunderschön, weil man eben an vielen Tagen frisch gewaschen, in der schönen warmen Badewanne sitzend, dann ins Zelt gehen kann. Ja, nur wenn man sich den ganzen Tag schon ausgepowert hat, nichts getrunken, wenig gegessen, dann kann man da auch mal das Bewusstsein verlieren. Das ist mir am ersten Tag passiert in dem japanischen Onsen, in dem Bergdorf, wo auch keiner Englisch konnte. Und ich hatte dann so 5 japanische mittelalte Frauen über mir stehen, die mir dann kalte, nasse Tücher unter die Achseln gesteckt haben, damit ich wieder zu mir komme. Das war der erste Tag alleine auf dem Fahrrad. Der war aufregend.
Gut, ich wollte gerade sagen, ist es nicht auch dann spannend, die große Herausforderung, die erste Nacht allein im Zelt, aber es war wahrscheinlich bei dir egal, weil du hast geschlafen wie ein Baby aufgrund der Vorkommnisse.
Ja, das war kein Problem. Und an dem Campingplatz, da waren auch noch 2 andere Zelter, also ich war nicht komplett alleine. Das hat gut gepasst und dafür war der zweite Tag umso schöner und perfekter.
Sehr gut. Wenn du jetzt einfach nur mal so einen Tagesquerschnitt nimmst, wie war der Tag oder der Radreisetag mit Partner und wie war der Radreisetag mit dir alleine? Wie läuft generell der ganze Tag ab und was sind die Unterschiede? Also außer dass immer sonst zweit und dann allein. Aber
ich würde ehrlich gesagt sagen, dass die Unterschiede nicht so groß sind. Außer dass ich natürlich, wenn ich alleine fahre, alles frei Schnauze mache und halt ich entscheide alleine, was ich mache. Aber ja, nichtsdestotrotz, dadurch, dass wir keinen Kocher dabei hatten, haben wir eigentlich relativ zügig am Morgen zusammengepackt und haben uns das nächste Café gesucht, um was zu frühstücken oder auch eben Convenience Store, Supermarkt, um da sich was auf die Hand zu holen. Und dann muss man in der Regel, ja, spätestens um 9 saß ich eigentlich auf dem Fahrrad. Und Mai, wenn ich dann Hunger hatte, dann habe ich mir was zu essen gesucht und habe immer versucht, eigentlich bei Tageslicht am Campingplatz dann auch zu sein. Meistens hat es der Campingplatz mit den Öffnungszeiten vorgegeben. Und ja, man macht zwischendrin, wie man sonst auch reist, man holt sich mal einen Kaffee zwischendurch, man guckt sich was an, wenn da ein schöner Wasserfall ist, mal eine kleine Wanderung zwischendurch machen, was es halt so an Roadside Attractions, sag ich mal, gibt. Genauso auch wenn einem was mal, ich bin dann mal an großen Feldern vorbeigefahren. Also ich habe anfangs ja schon gesagt, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin. Somit interessiert mich einfach immer, was wächst da denn gerade. Und das waren einfach nur Melonen. Also da waren Gewächshäuser voll mit Melonen, alles voll mit Melonen. Ja, und dann bleibe ich auch mal stehen und google einfach, weil es mich halt interessiert, was ist denn da? Also wieso ist die Stadt so verlassen? Also sucht man sich halt Informationen dazu. Und sonst abends, ja, wenn der Onsen halt da ist, geht man auf jeden Fall sich noch mal kurz frisch machen. Und dann geht man eigentlich, ja, wurde es da auch schon früh dunkel gefühlt. Genau, das wäre noch, ja, das ist, die haben andere Tageszeiten, also die haben, passen nicht so die, die haben keine Sommer- und Winterzeit. Deswegen wird es da gefühlt, glaube ich, um 4 Uhr morgens oder um 3 Uhr morgens wird es da hell und dafür halt wirklich auch im Sommer um 6 Uhr dunkel.
Okay.
Genau, also man hat da nicht so diese lauen, langen Sommernächte und dann geht man halt einfach auch früher ins Bett. Weil man muss ja auch viel schlafen, um wieder fit zu sein für den nächsten Tag.
Macht man in vermeintlicher Freizeit etwas? Also da sitzen, in die Landschaft schauen, auf dem Handy rumdrücken, lesen. In deinem Fall, du bist großer Buchclub-Fan, Mitglied, große Leserin. Hat man dafür Zeit oder Muße oder nee?
Also
dann lieber schlafen.
Also wie wir zu zweit unterwegs sind, habe ich, glaube ich, kaum gelesen. Wie ich dann allein unterwegs war, habe ich schon auch Bücher gelesen. Ich hatte ein Kindle mit dabei. Also so ein paar Luxusartikel hat man ja dann doch einstecken und eins davon war definitiv das Kindle. Ansonsten Nee, nicht viel. Eigentlich, man macht wirklich, und das ist auch das Schöne am Radreisen, man sitzt auf dem Fahrrad, man schläft und man isst. Und das ist eigentlich alles, was man macht. Einfach. Und klar, am Abend recherchiert man ein bisschen halt für den nächsten Tag. Man guckt sich das Wetter an. Ist da irgendwas im Anmarsch, was ich in meiner Routenplanung berücksichtigen muss? Also wir haben uns auch in einem Fall, wenn dann wirklich große Regenfronten gekommen sind, sorry, da habe ich auch geguckt, dass ich vielleicht in der Stadt bin oder mal, wenn es passt, halt dann auch einen Ruhetag eingelegt habe. Weil ich war jetzt nicht der größte Fan, komplett im Regen zu fahren, wenn es absehbar ist. Wenn es ungeplant ist, ist eine andere Sache, aber wenn es absehbar ist, habe ich das schon versucht, auch ein bisschen so zu umschiffen.
Wie hat sich die Landschaft verändert? Also ich meine, ich habe mal gehört, Südjapan und Nordjapan, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten, oder? War das da auch schon spürbar zwischen Honshu und Hokkaido?
Ja, auf jeden Fall. Es wachsen einfach ganz andere Pflanzen auch auf den Inseln. Und die Hauptinsel, ja, alles ist eigentlich sehr, sehr grün. Also grün ist auf jeden Fall die Farbe der Landschaft in Japan. Und Hokkaido ist dann ein bisschen mehr landwirtschaftlich geprägt. Genau, also da sieht man dann, was man auf der Hauptinsel sind, wie wirklich Reisfelder, die man sieht. Also was es auch anders macht. Und dann viel Wald und einfach sehr viel Feuchtigkeit ist ja da auch. Also es fühlt sich sehr dschungelartig teilweise auch an. Und auf Hokkaido ist es dann wirklich eher so wie bei uns im Alpenvorland.
Wirklich?
Ja, also vereinzelt, wenn ich da ein Bild meinem Papa geschickt hätte, der hätte gesagt, Mädel, wieso reist du denn so weit? Kannst du bei uns auch aus der Haustür gucken? Es sind halt dann, ja, da wächst halt dann die Kartoffel und der Mais und der Weizen und es sind so schöne, hügelige Felder. Also das, ja, also okay. Es ist dann, fühlt sich relativ europäisch an, zumindest wenn man nicht an der Küste ist, ja.
Die ganze Zeit beschäftigt mich eine Frage. Wohin immer mit dem Fahrrad? Klar, während du fährst, ist mir schon klar, zwischen den Beinen und tretend. Aber jetzt hast du gerade auch noch gesagt, ja, da bleibt man nochmal stehen und macht eine Wanderung. Aber du hast doch dein Rad dabei und an deinem Rad ist dein ganzer Hausstand und dein ganzer Besitz dabei. Dann bleibt das Rad einfach am Straßenrand stehen und good luck, 2 Stunden später ist es noch da.
Korrekt.
Das funktioniert, weil es Japan ist oder...
Also wie gesagt, ich habe nicht so viel Erfahrung mit anderen Ländern, aber ich glaube generell, wenn du im Radreisen unterwegs bist, hast du keine andere Wahl, als auch mal deinen kompletten Hausstand am Wegesrand natürlich abschließen und da dann auch mal stehen lassen oder über Nacht. Im Spezifischen jetzt für Japan war das 0,0 ein Problem, weil ich habe mir auch, also im Nachgang habe ich mir auch überlegt, was sind Dinge, die ich vielleicht nicht mehr mitnehmen würde. Also man hat ja tendenziell viel zu viel dabei und was war jetzt ein Ding, was ich in der Form nicht mehr mitnehmen würde? Ich würde nicht mehr so ein schweres Fahrradschloss mitnehmen, wie ich dabei hatte. Mhm. Also ich habe mir vorher viele Gedanken gemacht und habe eher schon versucht, ein leichtes mitzunehmen, auch nur mit einer mittleren Sicherheitsstufe. Ja, das war totaler Overkill. Also so ein schweres, sicheres Fahrradschloss, wie ich dabei hatte, kannst du in Japan gar nicht kaufen. Gibt's nicht. Ich habe dann am Ende teilweise auch mein Fahrrad vom Supermarkt einfach so stehen lassen, ohne es abzuschließen. Es ist ein sehr sicheres Land. Also ich habe mich sehr sicher gefühlt, auch als Frau alleine.
Das wäre meine nächste Frage
im
gewesen.
Industriegebiet, am Hafen vorbei, im Trucker-Stop, also neben den Convenience-Stores sind die Mikinoekis, das sind diese... Also Autobahnraststätten, geniale Erfindung, das Tollste auf dieser Welt.
Besser als Autogrill?
Besser als Autogrill, weil die sind nämlich regional. Das heißt, es gibt da regionales Essen, es gibt richtig gutes Essen. Dann Künstler aus der Gegend bieten da auch noch ihre Handwerkswaren an. Also das ist unfassbar gut. Also kannst lokales Gemüse auch kaufen. Also es ist fast wie so ein lokaler Bauernmarkt stationär am Straßenrand. Immer offen, Toilette sauber, man kann Müll entsorgen.
Also ich sehe schon, das Touristenherz ist auch nicht zu knapp gekommen auf der ganzen Reise.
Nee, Außer, dass ich halt nicht so viele Souvenirs kaufen konnte. Ja. Weil da.
Hast du kaufen schon, aber mitnehmen.
Ja, genau.
Zurück zum Fahrrad ganz kurz. Lief alles gut? Hatte man 23 Platten irgendwie mal Schaltauge abgerissen, was man halt sonst so kennt? Und hattest du das auch alles dabei? Oder ist auch im Hinterland, um es einfach bei dem Namen zu bleiben, der Fahrradstore ansässig?
Ja, also ich hatte alles dabei, um komplett autark zu sein, weil ich beispielsweise wusste, 29er ist jetzt nicht die vorherrschende Reifengröße in Japan. Mhm. und ich hatte zusätzlich noch SRAM-Komponenten am Fahrrad, was jetzt mit Shimano auch nicht unbedingt die beste Kombi für Japan ist. Genau, aber es ist relativ unspektakulär. Ich hatte keine einzige Panne. Nada.
So 2000 Kilometer plus und keine Panne.
Korrekt.
Sensationell.
Das liegt an den sauberen Straßen wahrscheinlich.
Oder an den Reisegöttern, die mit mir mitgeflogen sind. Ja. Also man kann sich ja dann auch bei Tempeln so, oh Gott, ich weiß nicht, wie die heißen, also so, die kann man sich kaufen und ist der so ein Anhänger, den nimmt man sich dann mit.
Wie so ein Christophorus.
Ja, oder genau. So fürs ja, Auto. So ein Glücksbringer.
Ja.
Oder man kann sich auch Orakel kaufen. Habe ich auch zweimal gemacht.
Orakel?
Ja, ob man ein gutes Fortune hat. Also ob man Glück hat oder nicht Glück. Und dann gibt's Good Fortune oder Very Good Fortune.
Ja. Das kann man sich kaufen,
ja, klar,
aber dann kaufst du doch immer Very Good.
Achso, nee, du weißt ja nicht, was drin ist.
Achso, okay.
Du kaufst die verpackte Einheit und dann kannst du gucken, was die Zukunft bringt.
Ah, okay.
Ja.
Und was war drin?
Very Good Fortune. Nee, es hat sehr gut auf meine Reise gepasst.
Aber was brachte die Realität an müden Beinen, Muskelkater, keine Lust mehr, schmerzende vier Buchstaben?
Ja, also ich hatte die schmerzenden vier Buchstaben auf dem ersten Teil. Was dann zur Folge hatte, dass ich einmal in der Apotheke war und ihnen erklärt hat, was so nasse Windeln mit der Haut machen können und dass ich da irgendwie eine Hilfe bräuchte. Aber sie haben richtig gute Medikamente, also das habe ich echt gut in den Griff gekriegt damit und habe mir dann in Tokio auch eine neue Radhose gekauft.
Okay.
Seitdem alles tipptopp. Ansonsten hatten wir noch einen Sturz von Martin, der hatte sich das Knie dann nochmal ordentlich aufgeschlagen. Das haben wir versorgt.
Aber aus Belastungsgründen war alles okay?
Ja.
Also gerade jetzt so, weißt du, vielleicht, wie man es ja kennt, Muskelkater oder einfach dieses Wissen, heute 100 Kilometer gefahren, morgen muss ich wieder.
Ja, also es war okay, würde ich sagen.
Ich will dir auch keine Schmerzen einreden, um Gottes Willen. Gib ruhig an, wenn du so eisern und fit bist. Alles gut.
Nee, also ich habe dann schon gemerkt, auf dem zweiten Teil der Reise, ich sag mal dann zum Ende hin, ist mir, glaube ich, so ein bisschen die Power ausgegangen. Also ich habe dann auch versucht, einfach auf meinen Körper zu hören. Also doch, ich hatte einmal einen Muskelkater. Und zwar war ich wandern.
Kann man nicht sagen, es klingt schon so, als wäre es nicht vom Radfahren.
Oh Gott, es war so schrecklich. Ich war wandern auf einem Vulkan. Und wer schon mal einen Vulkan gewandert hat, ich weiß nicht warum, aber mich zerstören Vulkanwanderungen total. Weil die so steil sind und so geröllig. Und ich hatte natürlich auch keine Wanderschuhe dabei. Ne? Ich hatte nur so halt... Ja, ich hatte Approach-Schuhe an, auch zum Fahrradfahren. Und meine Oberschenkel waren einfach zerstört. Also ich konnte nicht mehr aufstehen vom Stuhl. Also ich musste jedes Mal, wenn ich vom Fahrrad absteige, halt aktiv dran denken, meine Füße jetzt am Boden zu setzen, damit ich halt da ja stabil ankomme. Ja, ich hatte den Muskelkater meines Lebens und der hat irgendwie so 4-5 Tage gedauert.
Und dann, ja, wie ging das auf dem Fahrrad?
Naja, wenn man einmal in Bewegung ist, geht's ja dann meistens.
Aktive Erholung.
Aktive Erholung, ja. Und auch da war dann so eine Phase, wo dann Regen kam Und ich hatte da über eine Bekannte einen Kontakt hergestellt zu einer Farmerin, also zu einer Bäuerin in Japan. Und die habe ich dann besucht auf ihrem Bauernhof und war dann 2 Tage auf dem Bauernhof.
Erholung auf dem Bauernhof?
Ja, genau. Hab ein bisschen Shopping betrieben. Da habe ich dann Souvenirs geshoppt und habe sie mir mit der Post an mein Hotel schicken lassen. Also die Infrastruktur ist genial für Radreisen.
Also das funktioniert alles.
Also solange du dein letztes Hotel gebucht hast, kannst du da ständig Sachen, Pakete hinschicken. Oder Gepäck lagern lassen. Ja.
Ja, ich stelle mir eh so vor, es ist irgendwie eine tolle Mischung aus Städten, also aus urbanem und ländlichem Gebiet und vielleicht deshalb gerade perfekt für so eine Radreise, oder?
Absolut. Und es ich glaube, viele Touristen sehen halt tendenziell eher die Städte und das Ländliche und das in dazwischen. Dazwischen hätte ich nicht missen wollen. Also, ja.
Wenn man jetzt, man kann ja bei dir auf deinem Instagram-Kanal noch so ein bisschen nachgucken. Man kann sich ja zu dem alles, was du jetzt gesagt hast, noch so ein bisschen reingucken in ein paar Story-Highlights. Und jetzt, das darfst du jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn man bei deinem Instagram so durchguckt, trifft man immer wieder auch auf das Wort oder auf das Bild Gebäck. So, du scheinst mir ein ganz großer Gebäck- und Kuchenfreund zu sein. Wird diese Gelüste denn auch in Japan gestillt? Hat man da Brot? Hat man Semmeln, Kuchen? Also jetzt nicht so, dass es da überlebenswichtig ist, aber ein bisschen?
Ja, gut, dass du das sagst. Also ich hatte ja schon gesagt, ich habe jeden Abend dann recherchiert, was in der nächsten Etappe so alles auf dem Weg liegt, und Bäckerei war da immer ein feststehender Begriff. Okay. Und es ist erstaunlich, es gibt die tollsten Bäckereien in Japan. Also das sind dann auch französische Bäckereien, also die haben sich, wurden teilweise sicher auch in Frankreich ausgebildet, und die machen wirklich unfassbares Gebäck, also auch gefüllte Brote und Kuchen und alles Mögliche. Und die findet man manchmal auch in den kleinsten Orten im Nirgendwo, wo man nichts erwartet. Und dann ist da diese Bäckerei und es ist wie ein Paradies. Und wir sind dann einmal rein, haben alles geholt, was gut aussah, und sind meistens nochmal ein zweites rein, um dann das, was uns richtig gut geschmeckt hat, nochmal zu holen. Und somit, ja, wir haben sehr viel Reis gegessen. Ich liebe auch Reis, das ist fein. Aber wir haben es schon auch sehr geschätzt, wenn wir mal wieder Brot bekommen haben. Also da ist dann schon der Europäer und der Deutsche durchgekommen. Und wir haben dann meistens auch noch so viel eingekauft, dass man noch den ganzen restlichen Tag Brot essen konnte.
Ja, aber das ist schon auch spannend, weil da hätte man oder ich jetzt auch wieder das vermeintliche Plastiktüten-Toastbrot befürchtet, aber dass es dann wirklich Brotkunst gibt, ist schon schön. Das ist bestimmt auch gut von der Abwechslung her und schön für den Kopf.
Ja, und es gibt ganz tolles japanisches Toastbrot. Das ist unfassbar gut. Also vor allem japanisches Frühstück generell, wenn wir gute Plätze gefunden haben, war ein absolutes Highlight. Also mit Suppe zum Frühstück, dicke Scheibe Toast mit Butter drauf. Also da gibt's schon auch vielen europäischen Einfluss in der Küche in Japan. Genau.
Ja, mich interessiert ja, wo du als nächstes auf Brotsuche gehst, ob es da schon Pläne gibt, weil ich weiß, du warst Gebäcksuche, muss man ja viel mehr sagen. Du warst, glaube ich, in Kolumbien, oder? War das letztes Jahr oder vor 2 Jahren oder so? Und wir haben es ja vorher auch schon anklingen lassen. Du bist gern am Reisen. Genau, gibt's schon Japan 2.0.
Nee, also in der Größenordnung ist jetzt noch nichts konkret in Planung. Ich war noch nie so wirklich in den nordischen Ländern, also Schweden, Norwegen, da wird's mich mal hinziehen. Eine kleine Sache ist in Planung, und zwar drei Freundinnen zusammen, die alle noch nie Bikepacken waren. Planen wir eine kleine Tour in Montenegro, also eine Woche Balkan. Da war ich auch noch nie und ich habe gehört, dass die auch ganz gutes Brot haben sollen. So bin ich da gespannt. Ich stelle mir das so über Kohlen oder Feuer geröstet vor, aber ich weiß nicht so genau, was mich da erwartet.
Ein bisschen ländlicher vermutlich, wie Japan.
Aber gerade, weil wir es über Größenordnung hatten, Japan. Wie lang wart ihr denn jetzt am Schluss unterwegs? Weil können 14 Tage gewesen sein, kann aber auch länger gewesen sein.
Genau, also ich war insgesamt 2 Monate dort. Ich hatte das Glück, mit einem sehr guten Arbeitgeber da 4 Wochen unbezahlten Urlaub zu nehmen und mit dem Jahresurlaub aufgepolstert, da 2 Monate draus zu machen. Mein Partner war 3,5 Wochen mit dabei. Genau, also insgesamt von dem ganzen Zeitraum war ich, wie viele Tage auf dem Fahrrad? 26 Fahrrad, ja, 6, nee, Schmarrn. 33 Tage war ich auf dem Fahrrad.
Okay.
Und den Rest dann auch so reisen. Also war jetzt nicht nur Fahrrad.
Ja, ja, aber doch. Also
aber
es geht schon als Radreise durch, ne?
Ja, würde ich schon sagen. Also mit den Pausentagen dann dazu waren es ja dann doch 40 Tage Radreise von vorne bis Ende. Genau.
Was sind die Takeaways? Was würdest du nochmal so machen und was auf gar keinen Fall?
Also ich würde auf gar keinen Fall so viel Recherche betreiben, wie ich betrieben habe, weil das hat mich echt zum Wahnsinn getrieben. Also
bei der Recherche oder bei der Ausführung?
Nein, ich hab mich einfach viel zu sehr im Vorfeld im Detail verloren. Deswegen ist auch mein Jahresmotto jetzt don't overthink it. Also einfach machen. Und ich habe in der Recherche auch mal irgendwo eine Notiz gelesen, so in die Richtung, Japan ist das perfekte Reiseland, mach dir keine Gedanken, fahr da einfach hin. Das hätte ich mal früher lesen sollen. Klar, mir hat auch das Wissen, das ich mir angeeignet habe, super geholfen während der Reise. Und was würde ich wieder machen? Nee, was würde ich nicht mehr machen?
Nicht mehr so machen.
Nicht mehr machen, würde ich recherchieren.
Ja, und so machen?
Und so machen.
Recherchieren.
Also so machen. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal eine Radreise zu machen, egal mit welchem Fahrrad man hat, einfach irgendwie Gepäck ranschnallen. Da gibt's ja wirklich super Lösungen heutzutage. Und einfach losfahren und auch mal alleine reisen gehen. Also das hat mir sehr gut getan, weil man einfach viel mehr mit den Leuten ins Gespräch kommt, viel mehr angesprochen wird und der Austausch einfach so viel intensiver ist, wenn man alleine reist. Also es ist schon echt eine andere Nummer.
Und vielleicht noch der Top-Tipp für den Nachahmer?
Machen.
Einfach machen.
Einfach machen.
Muss es dann auch Japan sein oder nee? Egal. Also gerade jetzt vielleicht noch den Japan-Top-Tipp, nein. Oder ist es das, was du gesagt hast, es nicht zu überdenken, weil es einem das Land oder die Infrastruktur so in Anführungszeichen einfach macht, dass man 3 Eckpunkte braucht und den Rest, gib ihm.
Voll. Also für Japan einfach machen, für andere Länder kann ich nicht so dafür sprechen. Top-Tipp ist sicher Hokkaido. Fand ich sehr schön. Vor allem die Leute waren da gefühlt nochmal offener auch, weil sie sich einfach auch riesig freuen, Besucher zu sehen aus den anderen Ländern. Ja.
Mich würde als Abschlussfrage wirklich noch interessieren, als Nicht-Bikepacker, welche von den ganzen Taschen ist denn deine Lieblingstasche? Also, weißt du, ich finde, man sieht immer diese Räder.
Ja.
Und dann gibt's ja da im Rahmen irgendwie seitlich hinten vorne diese Rolle. Welche, wenn du eine wählen könntest? Gott,
schwierige Frage. Darf ich 2 wählen?
Ja, klar.
Also meine Top-Lieblingstasche ist natürlich der Snackpack. Also das sieht aus wie so ein Chalkbag und ist direkt am Lenker festgemacht, also am Steuerrohr. Super praktisch, weil da waren einfach immer Gummibärchen drin, die ich ja hier auch noch für euch habe.
Da widmen wir uns gleich drum.
Ja, zweiter Lieblingstasche, neue Liebe, ist die Forkbag, also die Gabeltasche. Ja. Das war erstmalig für mich. Ich hatte da 2 Stück und die waren wirklich super praktisch, weil man da relativ schnell auch ran kann. Also ich hatte da beispielsweise meine Regenausrüstung drin oder eine Daunenjacke. Da kommt man relativ schnell ran und es ist aber trotzdem gut verstaut.
Cool.
Und keine Angst, du kommst uns schon nicht mit unseren 3 Schlussfragen schon nicht aus, die wir schon machen müssen.
Ah, okay.
Bester Moment. Und bitte.
ich habe eine japanische weibliche Radreisende getroffen. Und mit der war ich 1,5 Tage unterwegs und es hat so krass geklickt. Und bester Moment, sie angesprochen zu haben und kennengelernt zu haben.
Heute noch Kontakt?
Ja.
Cool.
Super. Das ist tatsächlich sehr schön. Die ist noch unterwegs? Nein.
Ja. Also die hat jetzt einen Winterjob angenommen auf Hokkaido und hat dann im Skiresort gearbeitet. Aber die wird wieder weiterreisen, ja.
Ach, stark.
Richtig coole Socke.
Ja, das glaube ich ist aber auch dann wirklich ein schöner Moment. Gerade wenn der da noch bleibt. Ob der für immer bleibt, lassen wir mal dahingestellt. Aber wenn der noch nachwirkt. Sehr schön.
Dann brauchen wir den besten Tipp für Radreisen.
Bester Tipp für Radreisen. Wirklich weniger ist mehr, wenig mitnehmen. Und sich trotzdem aber einen luxuriösen Artikel gönnen. Also je nachdem, was es bei dir ist. Bei mir war es eben Kindle, ja.
Und du weißt, wir als Rucksackhersteller, ist immer die Frage nach dem Packen. Was kann man besser packen? Was hättest du besser packen können? Hast du perfekt gepackt? Oder was hast du vergessen?
Ich würde behaupten, ich habe echt schon richtig gut gepackt. Also ich bin ja auch ein kleiner Gear-Nerd. Also ich habe hier auch eine Liste dabei mit Grammzahlen, was ich alles wie wo gepackt habe.
Fußnote, eine Liste ist gut.
Was hätte ich besser packen können? Was ich noch gehabt hätte, wäre ein Kopfkissen. Mir hat am Ende dann echt der Nacken wehgetan.
Okay, ja, vielleicht so, allein sowas Aufblasbares vielleicht.
Ja,
irgendwie sowas.
Ja, ich dachte, ich mache so einen Packsack mit der Daunenjacke drin, aber boah, ey, ja, nach 30 Tagen da drauf war ich ein bisschen anstrengend.
Gut, wir nehmen mit, Japan Spitze, Alleinreisen Spitze, Radreisen Spitze. Wenn du ein Kopfkissen dabei hast, noch besser. Und jetzt geht's raus und geht's Radlfahren. Katharina, vielen lieben Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Klingt nach einer super Zeit, die du gehabt hast und einer super Reise.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Katharina.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.